Bist du gut darin, dich bei anderen zu entschuldigen?
Ich glaube, ich kann auf jeden Fall noch besser werden. Also ich entschuldige mich schon, aber es ist ja mal ein Riesenunterschied, ob man sich entschuldigt und dann noch ein Aber dazufügt oder es gleich erklärt oder irgendwas hinten ran schiebt und es nicht einfach bei der Entschuldigung belässt. Und das fällt mir manchmal, glaube ich, auch noch schwer, nicht noch irgendwas hinzuzufügen, sondern einfach es mal stehen zu lassen und zu sagen, Mist, tut mir leid. Sorry.
Oh, da bin ich auch richtig gut drin. Erst die Entschuldigung und dann der Monolog mit der Erklärung. Das kann ich auch gut. Ich weiß, was du meinst.
Man macht es total kaputt dadurch. Es ist so unnötig.
Hi, ich bin Annika und ich lade mir in diesem Podcast Menschen ein, die etwas richtig Gutes auf die Beine stellen. Für bessere Medien, für besseren Journalismus, am Ende für uns alle. Heute ist mein Gast der Wirtschaftsjournalist Felix Rohrbeck. Er hat bei großen Medienhäusern gearbeitet, beim Norddeutschen Rundfunk, bei der Wochenzeitung Die Zeit, später bei seinem eigenen Medienstartup Flip. Und er hat dabei etwas beobachtet, nämlich dass viele JournalistInnen eine Sache überhaupt nicht gut können. Und das ist Fehler einräumen. Wenn Leute zum Beispiel einer Redaktion vorwerfen, dass sie unausgewogen berichtet, dann ist die Reaktion meistens erstmal komplette Verteidigungshaltung, bloß nicht zugeben, dass man was falsch gemacht haben könnte. Felix glaubt, wenn JournalistInnen viel öfter sagen würden, sorry, da habe ich mich vertan oder auch, da ist was nicht optimal gelaufen, dann würden mehr Menschen den Medien wieder mehr vertrauen. Er hat sich genau damit gerade ein halbes Jahr lang in einem Fellowship beschäftigt. Er hat mit WissenschaftlerInnen gesprochen, mit JournalistInnen, vor allem auch mit MedienskeptikerInnen. Felix erzählt in dieser Folge, was er dabei gelernt hat. Und wir sprechen auch über unsere eigenen Fehler. Bei mir ging es darum, dass ich politisch zu einseitig unterwegs war. Und Felix erzählt, wie er auf eine Lüge reingefallen ist. Ich bin Annika Schneider, Redakteurin beim Online-Magazin Übermedien. Ich bin überzeugte Optimistin und deswegen ist das hier Nice und Nötig, der Podcast für gute Ideen von Übermedien. Ich würde gern mit einem Moment einsteigen, von dem ich weiß, dass du den im September erlebt hast. Da warst du bei der Republika, das ist eine ziemlich hippe Digitalkonferenz, in dem Fall in Hamburg. Und du hast dich auf die Bühne gestellt mit dem Vorsatz, über deine Fehler und Fails im Journalismus zu sprechen. Und ich würde gern wissen, dieser Moment, als du da auf die Bühne gegangen bist, das Mikro genommen hast und gedacht hast, okay, jetzt teile ich hier, was schiefgelaufen ist bei mir. Weißt du noch, wie sich das angefühlt hast?
Auf dem Weg dahin habe ich gedacht, boah, warum tue ich mir das eigentlich an? Warum mache ich das? Was hast du davon? So, ich habe mich wirklich unwohl gefühlt. Ich war auch schon nervös. Ich bin sonst eigentlich bei Auftritten nicht so nervös, aber ich war mir wirklich ganz unsicher, wie es ankommen würde. Und dann, das war so ein bisschen absurd, sagte mir die Veranstalterin auch noch, das war auf der Hamburger Reeperbahn die Location. Und sie meinte, es hinge auch eine große Box, die den Sound sozusagen direkt auf die Reeperbahn beschallt. Und ich hatte gedacht, okay, ich bin da in so einem kleinen, ganz netten Ambiente, nicht unfassbar viele Leute und ist so ein bisschen vertraute Umgebung. Und dann war so die Vorstellung, dass ich mit meinen Fehlern die ganze Hamburger Reeperbahn beschalle, extrem unangenehm. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das dann tatsächlich passiert ist. Ich habe der Veranstalterin gesagt, sie soll mir einfach nicht mehr davon erzählen. Ich ziehe es jetzt einfach durch und möchte gar nicht wissen, wer es alles hört. Also es war schon so, dass ich mich überwinden musste.
Hattest du da vorher die Fehler, von denen du erzählen wolltest, so ein bisschen kuratiert und gedacht, nee, das ist zu peinlich, das lieber nicht. Ja, da sehe ich eigentlich ganz gut aus, wenn ich das sage. Also wie ehrlich kann man da sein?
Das war meine Maßgabe. Ich wollte radikal ehrlich sein. Ich wollte genau das nicht machen, was, glaube ich, auch manchmal bei so Fuck-Up-Nights oder so passiert, dass man sich dann so einen Fehler raussucht, wo man weiß, man kriegt irgendwie einen Lacher, ist es ein bisschen amüsant, ist es auch nicht so richtig schlimm und so weiter. Und das wollte ich nicht tun. Ich wollte mich ja mit Fehlern im Journalismus beschäftigen, die wirklich relevant sind. Und auch nicht unbedingt das sind, was man jetzt sofort denkt. Also man hat mal irgendwie eine falsche Jahreszeit oder einen falschen Namen geschrieben, sondern die schon ein bisschen wehtun.
Nenn gern mal ein Beispiel, das wir uns vorstellen können, womit du die Reeperbahn beschallt hast an dem Tag.
Okay, ich fange mal mit dem harmloseren Beispiel an. Da war ich noch ein bisschen jünger, war Redakteur bei den Gruner und Jahr Wirtschaftsmedien. Die haben damals so Medien wie die Financial Times Deutschland und Impulse und Kapital herausgegeben. Und ich hatte eine große Recherche über mehrere Monate gemacht und da ging es um so einen Star-Unternehmer, Nils Stolberg hieß der. Der hatte so eine Reederei aufgebaut, Beluga, und die haben den Werder Bremen gesponsert und waren überall präsent und es war total die Erfolgsgeschichte, zumindest schien es so. bis dann rauskam, dass vieles gefaked war, dass, als es nicht mehr so gut lief, er Bilanzen gefälscht hat und das Ganze brach in sich zusammen und ich fand diese Geschichte spannend, auch menschlich. Und Nils Stolberg ließ sich dann von mir porträtieren, obwohl es klar war, dass er demnächst vor Gericht steht, ihm seine Anwälte davon abgeraten haben und so weiter. Und ich habe ihn dann mehrere Monate begleitet und habe die Geschichte am Ende aufgeschrieben. Und ich weiß wirklich noch, dass ich jeden Satz gecheckt habe, der irgendwas mit dieser komplizierten Wirtschaftsgeschichte zu tun hatte. Aber Nils Stolberg hatte mir auch erzählt, wie schlecht es ihm geht. Dass er in der großen Wohnung mit seiner Familie gewohnt hat, dass sie dann aber ein neues Haus gebaut haben. Und jetzt wegen der ganzen Pleite und so weiter könne er das Haus nicht fertig bauen. Aus dem Alten müsste er aber auch raus. Und deswegen würden sie jetzt in so einer mini kleinen Wohnung wohnen mit einer 6 Quadratmeter Küche und so weiter. Und das habe ich so aufgeschrieben. Was ich damals nicht gedacht und nicht erwartet hätte, ist, dass das alles erstunken und erlogen war. Der Typ war ein totaler Narzisst. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man sich sowas einfach ausdenkt, wozu auch. Aber ich habe es nicht überprüft und ich habe es aufgeschrieben. Und damit habe ich natürlich was Falsches behauptet, was nachvollziehbar ist, aber wofür ich mich wirklich bis heute schäme, ist, dass, als ich das dann hinterher erfahren habe, weil mich eine Lokalreporterin darauf aufmerksam gemacht hat, habe ich gedacht, oh Mist, da hast du Kacke gebaut, oh, jetzt machst du diese ganze Geschichte kaputt und wie kommt das in der Redaktion an? Und ich habe es dann am Ende verheimlicht. Ich habe es nicht meinem Chefredakteur gesagt, ich habe nicht gesagt, komm, das müssen wir irgendwie richtig stellen. Ich habe es einfach runtergeschluckt und gesagt, ja, wird schon keiner merken. Und das war genau der Umgang mit Fehlern, der nicht richtig ist und falsch ist. Und dafür schäme ich mich bis heute.
Hat auch keiner gemerkt danach?
Hat auch keiner gemerkt. Nee, es ist gut gegangen. Aber genau das ist ja sozusagen das Schwierige, dass man auch aus so einer Welt kommt, wo man denkt, ja, wenn man es jetzt nicht groß an die Glocke hängt, dann kommt man damit auch gut davon. Und auch solche Gedanken sind natürlich dabei. Ah, wenn da jetzt eine Richtigstellung drunter steht, kannst du damit dann noch einen Preis gewinnen und so. Ich habe es damals nicht mal meiner Freundin erzählt. Es war so, komm, ich behalte das einfach für mich. Mir ist es unangenehm und ich rede nicht drüber.
Tief im Herzen vergraben quasi.
Tief im Herzen vergraben, ja. Und dann wieder hervorgeholt, bevor es auf die Republika ging. Das ist ein Fehler, wenn du magst, kann ich auch noch einen zweiten erzählen, weil es, finde ich, so ganz, wie soll ich sagen, ganz gut darstellt, dass es vielleicht auch nicht so Fehler sind, auf die man sofort kommen würde, dass das ein Fehler ist. Aber die am Ende, glaube ich, doch dazu führen, dass sie dem Journalismus auf eine Art schaden.
Gerne, ja.
Da war ich relativ frisch Redakteur bei der Zeit und das ging damals alles so richtig los mit dem Russland-Ukraine-Konflikt. Ich bin damals nach Russland geflogen und wollte eine Geschichte machen. Da ging es vor allem um Milchbauern in Russland und was die Sanktionen für die bedeuten und die Gegensanktionen und so weiter. Und dann war ich in Russland und mich erreichte ein Anruf aus der Chefredaktion, weil man sich eine Geschichte überlegt hatte, die so den Arbeitstitel trug, wie lange hält Putin noch durch? Die These war so ein bisschen, die Sanktionen sind so dolle, die Bevölkerung wird so leiden, dass sie gegen Putin rebelliert und lange kann der nicht mehr durchhalten. Und ich hatte da vor Ort einen ganz anderen Eindruck. Die Leute, die ich gesprochen habe, die waren eigentlich alle pro Putin und ich habe das dann auch so zurückgemeldet und habe aber gemerkt, das ist nicht das, was man so richtig hören will. Also man hatte sich halt so einen Dreh der Geschichte vom Schreibtisch aus überlegt und ich sollte vor Ort zuliefern, was da irgendwie reinpasst. Und da habe ich schon gespürt, ich habe das nicht gemacht. Ich wurde auch ein bisschen schräg angeguckt, schon so ein bisschen nach, irgendwie, dann bist du da bestimmt in so einer komischen Putin-Freunde-Bubble unterwegs und da musst du mal woanders suchen und woanders gucken. Und beim Russland-Thema hat sich das so ein bisschen durchgezogen, dass ich zum Beispiel kritischer war, was die Wirkung der Sanktionen angeht. Darüber kann man jetzt lange streiten, das will ich gar nicht vertiefen, aber
also ob die irgendwas bringen, kurz
ob
gesagt.
Die was bringen, genau. Und da haben wir auch in Redaktionskonferenzen drüber diskutiert und ich habe immer gesagt, ich sehe nicht so richtig, was die bewirken sollen. Und ich wollte das damals auch aufschreiben, weil ich auch das Gefühl hatte, dass es eine Meinung ist, die nicht so viel Gehör findet in den Medien. Und habe dann aber gemerkt, dass es schon so eine Art von, wie soll ich sagen, ganz sanften Gegenwind gab. Also nicht, dass man gesagt hat, du darfst da nicht drüber schreiben oder deine Meinung ist falsch. Das funktioniert subtiler, dass es da zum Beispiel so war, die meisten Texte von mir, die wurden nicht mehr groß auseinandergenommen oder so. Also meistens habe ich die in der Form abgeliefert, wo man klar noch ein bisschen redigiert hat und so. Aber und da gab es immer wieder irgendwie was dran auszusetzen und denk darüber doch mal nach. Und ah, Felix, bist du jetzt irgendwie eigentlich unter die Putin-Versteher gegangen mit so einem suffisanten Kommentar, der nicht ganz ernst gemeint ist und so weiter. Und ohne, dass ich das damals bewusst gemerkt habe, habe ich, glaube ich, für mich die Entscheidung getroffen, mich dann einfach mit anderen Themen zu beschäftigen. Es war einfach ich habe gemerkt, ich kann damit nichts gewinnen. Ich habe dann auch ein bisschen an mir selber gezweifelt. Kriege ich das nicht hin, das so aufzuschreiben, dass das irgendwie verständlich ist, was ich sagen will? Und habe das Thema dann nicht vertieft und mich anderen Themen zugewandt. Und da kann man jetzt sagen, ja, mein Gott, ist das so schlimm. Ich schäme mich da nicht für. Ich glaube, das ist eine menschliche Reaktion. Aber ich glaube, genau das ist das, was dann am Ende dazu führt, dass die Berichterstattung der Medien zum Teil als einseitig wahrgenommen wird, weil es schon sowas wie so eine Art Herdentrieb gibt. Und in der Summe ist das, glaube ich, schon etwas, worüber man mehr im Journalismus reden sollte, weil man hört das ja ganz oft von Leuten, ich höre es zumindest sehr oft, dass sie bei bestimmten Themen das Gefühl haben, dass die Berichterstattung so als Ganzes recht einseitig ist. Das heißt ja nicht, dass da irgendwas verboten wird, das ist ja das, was die Menschen dann manchmal vermuten, dass man sich irgendwie abspricht und dass alle gleichgeschaltet sind oder dass die Bundesregierung Einfluss auf die Journalisten nimmt. Das alles ist nicht der Fall, aber die Menschen erklären es sich halt so. Wenn wir nicht selber erklären, wie es zu solchen Fehlern kommt, dann reimen die Menschen sich diese Erklärung eben selber zurecht. Das ist, glaube ich, nicht gut für den Journalismus.
Ja, bevor wir da tiefer reingehen, nochmal zurück auf die Reeperbahn. Du standst dann da auf der Bühne, hast das so geteilt, ich weiß nicht, wahrscheinlich eine halbe Stunde oder so, könnte ich mir vorstellen, ist so ein Slot. Und dann standst du da zitternd, alles war raus und dann kamen Leute zu dir und haben gesagt, du bist ein schlechter Journalist oder endlich ein guter Journalist oder wie war das dann?
Es war erstaunlich gut. Ich habe das relativ schnell durchgezogen. Also ich glaube, ich war so nach 20 Minuten fertig. Dann war noch 10, 15 Minuten Raum für Diskussion. Und man merkte wirklich, dass es mit den Menschen was gemacht hat. Es gab nicht einen negativen Kommentar, wo jemand gesagt hat, boah, das ist wirklich nicht gut, was du da gemacht hast oder so. Sondern die Leute konnten damit wirklich was anfangen. Einerseits auf so einer ganz menschlichen Ebene, da ging es dann wirklich um die Art, sich zu entschuldigen und da berichteten Leute davon, wie das in ihren Beziehungen abläuft und so und was eine gute Entschuldigung ist, die man annehmen kann und so weiter. Es war eine sehr differenzierte Diskussion, weil die Leute schon auch, glaube ich, an den Beispielen, die ich gemacht habe, verstanden haben, dass es durchaus Dinge im Journalismus gibt, die nicht gut laufen, dass das aber nichts mit diesen Gründen zu tun hat, die man dann so oft hört, Lügenpresse und so weiter, sondern dass es andere Gründe sind. Es gibt ja so ein bisschen zwei Lager, die einen sind ganz skeptisch gegenüber den Medien und glauben, dass das alles erstunken und erlogen ist und dass wir irgendwie kommerziellen Interessen folgen und eine politische Agenda haben. Und dann gibt's die anderen, die die Medien eigentlich mal verteidigen und sagen, ah, das ist doch toll und so weiter. Also es ist auch, Medien sind selbst so ein bisschen zum Gegenstand einer polarisierten Debatte geworden. Ich hatte das Gefühl, dass da im Publikum sozusagen schon beide Seiten saßen und dass es bei beiden so ein bisschen Klick gemacht hat. Also bei denen, die sagen Lügenpresse und so weiter, dass sie gemerkt haben, ah, okay, da ist jemand, der erzählt mir, dass wirklich was nicht so gut läuft, aber der kennt das System besser als ich und sagt, es sind nicht unbedingt die Gründe, die ich bisher vermutet habe. Und die andere Seite, da ging es zum Beispiel auch um diese Recherche von Korrektiv, Geheimplan gegen Deutschland, die ja von vielen Leuten und von mir selber auch total gefeiert wurde, aber auch die habe ich als Beispiel genommen, dass auch da Sachen nicht so gut liefen. Und dass es sozusagen auch bei der anderen Seite so ein bisschen Klick gemacht hat und sie gemerkt haben, okay, auch da gibt es Punkte, die vielleicht nicht ganz optimal laufen. Es war also wirklich eine wertschätzende Diskussion und da muss man natürlich dazu sagen, dass das ein sehr kleiner, geschützter Raum war und dass das was anderes ist, wenn man, keine Ahnung, das jetzt alles auf Social Media öffentlich gemacht hätte, da wäre ich mir nicht so sicher gewesen, was passiert. Die Erfahrung in diesem kleinen, geschützten Raum habe ich als sehr positiv wahrgenommen.
Du hast das gemacht als Teil eines Projekts, das gefördert wurde vom Media Lab Bayern, die also finanziert sind von der Staatskanzlei in Bayern und der Landesmedienanstalt in Bayern und die Innovation im Journalismus fördern. Und in deinem Fall hast du Geld dafür gekriegt, um Zeit zu haben, mal darüber nachzudenken, wie die Fehlerkultur im Journalismus so aussieht und vor allem, ob die was damit zu tun hat, dass Menschen Medien nicht mehr so vertrauen wie vorher. Das ist ja zumindest so die These, die so ein bisschen im Raum stand oder wie du da dran gegangen ist. Wie ist dir das begegnet, dieses Thema? Wann hast du um dich rum gemerkt, Moment mal, da gibt es irgendwie einen Erklärungsbedarf auf Seiten von JournalistInnen und Fragen auf der Seite des Publikums?
Also ich würde es vielleicht ein bisschen positiver formulieren, dass ich mich mit der Frage beschäftigt habe, ob man über eine bessere Fehlerkultur, eine offene Fehlerkultur Vertrauen zurückgewinnen kann. Auf das Thema gekommen bin ich durch viele Gespräche eigentlich im privaten Umfeld, im Freundeskreis. Und habe da bei Menschen gemerkt, die ich sehr schätze, für sehr klug halte, mit denen ich aufgewachsen bin und so weiter und die jetzt auch nicht dem klassischen Bild eines Medienskeptikers entsprechen, die eher aus der linken Bubble kommen, die studiert haben, die heute einen guten Job haben und so weiter, die nicht frustriert sind und so weiter. Und bei denen habe ich festgestellt, dass die in den vergangenen Jahren medienskeptischer geworden sind. Und dass die auch ein großes Bedürfnis hatten, mit mir als Journalist darüber zu diskutieren. Manchmal haben sie irgendwas gelesen oder gesehen und das kam ihnen komisch vor, aber ganz oft war es auch so, dass sie die Kritik irgendwo in sozialen Medien aufgeschnappt haben und darauf dann aufmerksam geworden sind und sich dann intensiver selber damit beschäftigt haben. In diese Diskussion war mein erster Reflex als Journalist immer, die anderen Journalisten zu verteidigen und das zu erklären und so weiter. Und wenn ich mich dann intensiver damit beschäftigt habe, dann bin ich manchmal zum Ergebnis gekommen, okay, die Kritik ist polemisch und absurd und so weiter, aber manchmal musste ich auch zugeben, dass sie durchaus berechtigt ist oder zumindest nachvollziehbar. Das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, wenn jetzt sogar deine eigenen Freunde das Vertrauen in die Medien verlieren oder in den Journalismus verlieren, da mag ich irgendwie nicht einfach zugucken und sagen, ja, ist halt so, dann kann ich auch nichts machen. So, sondern hatte ein bisschen das Gefühl, ich möchte da was machen und habe da eben auch gemerkt, dass diese Leute natürlich aufgeregt hat, dass sie das Gefühl hatten, okay, da wird nicht anständig berichtet und so weiter. Aber dass sie auch wahnsinnig geärgert hat, dass das nicht eingestanden wurde, dass sie immer das Gefühl hatten, sie, keine Ahnung, werden nicht ernst genommen oder sie fühlen sich nur in irgendwelchen Alternativmedien abgeholt, wo dann überhaupt darüber gesprochen wurde und die Mainstream-Medien machen es nicht zum Thema. Das ist dann so eine komische Mischung, dass sie das Gefühl haben, ey, bin ich eigentlich bescheuert oder was? Also nehme ich da irgendwas total falsch wahr? Also zweifeln so ein bisschen an sich selber oder halt Wut, dass sie sagen, das kann doch nicht sein, dass da offensichtlich irgendwas schiefgelaufen ist und ihr nicht einmal sagt, ja stimmt, da haben wir einen Fehler gemacht, das würden wir so nicht wieder machen oder so.
Also vielleicht mal kurz, um so einen kleinen Faktenblock noch zwischenzuschieben, weil das ja so ein bisschen immer kolportiert wird, das Medienvertrauen ist gesunken. Es gibt ja die Uni Mainz, die in einer Studie schon seit vielen Jahren das Medienvertrauen misst und man kann jetzt nicht sagen, dass massenweise Menschen aufgehört haben, den Medien zu vertrauen. Das sind immer so ein bisschen schwankende Werte, auch aktuell von gesellschaftlichen Debatten abhängig. Aber was die schon sehen, und das ist vielleicht auch das, was ich auch merke, wenn ich mit Menschen rede als Journalistin und wo nachgefragt wird, dass etwas zunimmt, was die Forscher da Medienzynismus nennen. Also das ist nämlich diese Annahme, es wird manipuliert, es wird gelogen, es gibt irgendwelche Kungeleien im Journalismus. Also das ist schon eine wachsende Fraktion von Menschen, die diese Art von Misstrauen äußert. Unbenommen davon sind die Vertrauenswerte, gerade auch von den öffentlich-rechtlichen Medien zum Beispiel, die immer sehr in der Kritik stehen, auch noch ziemlich hoch. Also man kann jetzt nicht sagen, die Deutschen vertrauen den Medien oder so nicht mehr. So, das mal zur Einordnung. Es gibt auch noch eine andere Studie von der Uni Dortmund. Die haben Menschen gefragt, was sie über JournalistInnen denken. Und das fand ich jetzt nochmal interessant, da reinzugucken. Es glauben nämlich nur 14% der Leute, dass Journalisten bereit sind, Fehler zuzugeben. Das deckt sich so ein bisschen mit dem, was du jetzt auch schon angedeutet hast, dass du das Gefühl hast, die KollegInnen sind nicht so ganz gut drin, Fehler einzugestehen. Warum? Ist das ein Branchenproblem?
Oh, erstmal vielen Dank für die Zahl. Die kannte ich noch gar nicht. Die kommt auf jeden Fall noch in meinen Abschlussbericht rein. Vielleicht auch noch zu dem Ersten, was du gesagt hast. Ja, das stimmt, was du sagst sozusagen. Das Vertrauen insgesamt ist relativ konstant, aber man merkt eben da auch eine Polarisierung. Also es wird die Fraktion größer, die Forscher eben Medienzyniker nennen. Und diese Fraktion speist sich eben nicht mehr nur aus potenziellen frustrierten AfD-Wählern, sondern es sind auch ganz andere Menschen und zum Teil auch solche, die sich besonders viel mit Medien beschäftigen. So, also bei denen die Medienkompetenz nicht besonders niedrig ist, sondern im Gegenteil besonders hoch. Warum sprechen Journalisten so wenig über Fehler? Ich glaube vor allem, weil sie Angst haben. Weil sie Angst haben, dass sie danach an den Pranger gestellt werden, dass sie berufliche Nachteile haben, dass sie bei den Kollegen schlecht dastehen und dass auch das Publikum das verurteilt. Also ich glaube, es ist so eine doppelte Sorge. Zum einen haben sie Sorge, dass sie selbst schlecht dastehen und zum anderen haben sie die Sorge, dass der Journalismus insgesamt darunter leidet und dass, wenn man Fehler eingesteht, dass die Leute das Gefühl haben, ah, siehst du doch, die machen auch alles falsch, denen kann man gar nicht mehr vertrauen. Und ich glaube, ein bisschen hat es auch mit unserem Berufsbild zu tun. Wir sind Journalisten, wir sollen die Wahrheit berichten, auch wenn das natürlich ein großes Wort ist. Und insofern sitzt das ganz tief, dass wir eben keine Fehler machen, sondern nur die korrekten Fakten bringen. Das ist zum Beispiel bei Influencern oder Bloggern eine ganz andere Kultur. Es gibt ja Influencer, die erzählen total viel Mist und wenn man sie darauf hinweist, dann sagen sie, ja, vielen Dank, cool, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Das ist auch nicht die Kultur, die ich mir wünsche, weil die geben sich halt schon, wie soll ich sagen, im ersten Anlauf wenig Mühe, die Fakten korrekt darzustellen. Aber ich glaube, bei Journalisten kratzt das an ihrem Selbstwert besonders stark, wenn ihnen ein Fehler passiert.
Vielleicht ist es aber auch noch ein Schritt davor, weil ich gehe gerade so in Gedanken KollegInnen durch. Wir bei Übermedien, das ist ja quasi unser täglich Brot. Wir rufen Leute an und weisen sie darauf hin, dass wir denken, dass da ein Fehler passiert ist. Und dann kriegen wir das Feedback, wie die Leute darauf reagieren. Ich weiß gar nicht, ob das, also Angst, das ist ja so ein bisschen fast schon was Duckmäuserisches. Oh, das Publikum. Aber wenn ich so daran denke, wie JournalistInnen oft sind, natürlich nicht alle, dann ist das ja auch ein Beruf, der Leute mit Mitteilungsbedürfnis, Sendungsbewusstsein anzieht, einem gewissen Selbstvertrauen, einem Darstellungsbedürfnis. Leute, die nicht auf den Mund gefallen sind, die auch oft sehr gutes Selbstbewusstsein haben, könnte vielleicht auch negative Arroganz sagen manchmal. Von daher spielt das nicht vielleicht auch mit rein, so ein bisschen auch das Selbstbild von, ich erkläre jetzt hier die Welt. Und jetzt kommt irgendwie Heinz aus Hintertupfing und ist der Meinung, ich habe da was falsch gemacht?
Total. Ich glaube, also was du sagst, stimmt bestimmt, dass es auch einen bestimmten Typ Mensch anzieht. Aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, aus welcher Welt wir kommen. Es war ja einfach so, dass Journalisten die Welt erklärt haben und sonst niemand so richtig. Und dann hat man das veröffentlicht und dann sollten die Leute das lesen und im besten Fall applaudieren und schlauer sein als vorher und so weiter. Das hat ja auch ganz gut funktioniert, aber das funktioniert in so einer digitalen Welt, wo jeder sich zu Wort melden kann, wo jeder Journalisten kritisieren kann, funktioniert diese Haltung eben nicht mehr. Das kriegen die Journalisten natürlich schon auch mit und der Journalismus kriegt das mit und da ist ja auch vieles besser geworden. Es gibt mehr Transparenzhinweise, mehr Korrekturen als früher. Aber ich glaube, wir hängen da schon noch ein bisschen hinterher. Und ich glaube, wir sind im Moment in so einem, in so einer Phase, wo man erkannt hat, okay, wenn wir wirklich Faktenfehler gemacht haben, dann korrigieren wir sie. Das müssen wir, ist auch unangenehm, aber das gehört dazu. Aber über diesen weicheren Bereich, der uns, glaube ich, am Ende viel mehr Vertrauen kostet, als dass wir mal eine Jahreszeit verwechselt haben. Und da geht es dann eben um so Dinge. Berichten wir ausgewogen? Trennen wir Fakten und Meinungen voneinander? Wählen wir die richtigen Themen aus und so weiter? Also das sind weichere Themen und darüber sprechen wir bisher sehr, sehr wenig.
Ich ziehe mal nach und offenbar auch einen Fehler, den ich mal gemacht habe, damit es hier fair bleibt. Du hast ja gerade schon angefangen, so Fehler so ein bisschen auseinander zu sortieren, ne? Ich glaube, es ist klar, wir reden jetzt hier nicht drüber, Tippfehler oder falscher Vorname, das kann man korrigieren, das ist ja auch einfach, sondern so mehr dieses, wie gucke ich auf Themen und bin ich manchmal vielleicht voreingenommen oder einseitig unterwegs oder sehe Sachen nicht. Und ich weiß noch, ich habe mal in einem Text für Übermedien einen Kollegen scharf kritisiert für was er gesagt hat. Und ich habe ihn quasi in die rechte Ecke gestellt. Ich habe ihn so ein bisschen, Übernahme von Nazisprech, Normalisierung unterstellt. Und er hat sich dann bei mir beschwert per Mail, war sehr aufgebracht, dass ich ihn in die Ecke schiebe. Und dann habe ich mir das nochmal durchgelesen, was er tatsächlich da geschrieben hat. Und ich hatte das wirklich schlechtmöglichst in seinem Sinne interpretiert. Also ich hatte schon die Brille auf, ach, das ist bestimmt so einer, ich kenne den Kollegen nicht persönlich, ne? Und habe den sofort, aha, okay, weiß ich schon Bescheid, was das für einer ist. Und mit ausgeruhtem Kopf, wenn man sich das Zitat dann nochmal angeschaut hat, hätte es auch die Möglichkeit gegeben, und so hat er es auch gemeint, behauptet er, sagt er, das sehr viel weicher zu interpretieren und ihn eben nicht gleich irgendwie ja als Nazi-Unterstützer abzustempeln. Und da habe ich auch wirklich nochmal bei mir drüber nachgedacht, weil ich meine, Fehler wie so Flüchtigkeitsfehler, die geschehen, die kann man sich, glaube ich, als Journalistin auch schnell wieder verzeihen. Man weiß ja dann, es war jetzt unter Druck. Da, solche Sachen bringen einen natürlich dann mal so ganz grundsätzlich ins Selbstzweifeln. Und das ist, glaube ich, das, was du auch meinst, diese Selbstreflexion. Moment mal, drifte ich da gerade in eine Seite ab? Bin ich da vielleicht inzwischen voreingenommen? Bin ich wirklich noch offen für alle Sichtweisen, die die Realität zu bieten hat? Das ist das, wovon wir reden, oder? Das ist das, wo es spannend wird, wo es knistert.
Genau. Und ich glaube, das bezieht sich einerseits auf den einzelnen Journalisten und andererseits auch aufs ganze System. Also jetzt ein Beispiel, wir Journalisten sind ja insgesamt sehr homogen und, keine Ahnung, wählen tendenziell eher rot-grün, es gibt tendenziell wenig Migranten, wenig Leute, die im ländlichen Raum leben und so weiter, die Journalist werden. Und das ist, finde ich, auch sowas Systemisches, was zu Ergebnissen führt, die nicht gut sind. Was ich mich ja in deinem Beispiel auch gefragt habe, warum hast du den Kollegen nicht vorher mal angerufen?
Ja, das ist natürlich jetzt wieder das andere. Ich hatte tatsächlich mit ihm vorher Kontakt. Ich habe ihn ganz viele Sachen gefragt. Er hat mir auch ganz viel Auskunft gegeben. Dieses Zitat war für mich so klar, dass ich das nicht konfrontiert habe. So, das, ja, auch ein Fehler meinerseits, klar.
Ja, aber ist ja interessant. Da geht man dann, also ist man sich seiner Sache so sicher. Ne? Das ist ja dann
genau.
Auch so Demut ist, finde ich, auch einfach was Journalisten total gut tut. Und nicht davon auszugehen, man weiß schon alles und versteht alles richtig und so weiter. Also eine Studie, die ich total interessant finde, hat sich damit beschäftigt, was die Leute eigentlich für Gründe vermuten für journalistische Fehler. Und wenn man da reinguckt, vermuten sie selten die banalen Sachen. Also ich sage zum Beispiel mal, zu wenig Zeit. So ist, glaube ich, ein ganz häufiger Grund für Fehler. Und damit meine ich nicht nur Faktenfehler, sondern auch, weil man einfach keine Zeit mehr hatte, die andere Seite noch anzuhören und sich damit zu beschäftigen und damit zu beschäftigen. Wenn man die Leute fragt, was sie glauben, was die Gründe für solche Fehler sind, dann sagen sie aber nicht, die Journalisten haben halt zu wenig Zeit. Sie glauben, dass die Journalisten, keine Ahnung, halt nur die eine Seite zeigen wollen und an der anderen gar nicht interessiert sind. Das ist, war für mich so die wichtigste Erkenntnis eigentlich während dieses Fellowships, dass wenn wir unsere Fehler nicht erklären, dann reimen sich die Menschen diese Erklärung selber zurecht und unterstellen uns häufig Bösartigkeit. Und das tut dann am Ende richtig weh, weil auch das ist, finde ich, eine wahnsinnig spannende Erkenntnis. Wenn wir Fehler machen, die nicht beabsichtigt sind, hat das keinerlei Auswirkungen auf das Vertrauen in den Journalismus. Wenn die Menschen aber davon ausgehen, dass wir das mit Absicht gemacht haben und dass da eine böse, manipulierende politische Absicht hintersteht, dann schlägt das richtig rein beim Vertrauen.
Wobei ich jetzt bei dem konkreten Fall gerade drüber nachdenke, hätte das wirklich geholfen? Denn es war ja auch nicht Zeitdruck in dem Fall oder vielleicht höchstens ein bisschen, aber nicht vordergründig. Wenn ich jetzt dann sage, oh, da hatte ich wohl eine etwas einseitige Sicht, ich habe das mit einer Brille gelesen, mache ich damit nicht eher noch das Vertrauen in mich als Journalistin kaputt, weil Leute denken, aha, wenn das einmal passiert ist, vielleicht guckt die immer schief auf Themen. Und da würde ich mich jetzt total falsch dargestellt sehen, weil ich schon glaube, dass wir bei Übermedien sehr, sehr viel über unsere Ausrichtung dauernd nachdenken und diskutieren. Und ich fände es jetzt auch falsch, daraus zu schließen, aha, die hat also einen Schlag nach links, die können wir bei so Themen nicht mehr ernst nehmen.
Die Beispiele, die ich mir angeguckt habe, erzählen eher was anderes. Also ein ganz aktuelles oder relativ aktuelles Beispiel ist ja Elmar Thewissen, der ZDF-Journalist, der bei Markus Lanz gesagt hat, dass der erschossene Charlie Kirk gefordert hätte, Homosexuelle zu steinigen. So, das war so nicht richtig. Das ZDF und Elmar Thewissen haben lange wenig dazu gesagt und nur so eine verschwurbelte Erklärung rausgegeben. Thewissen bedauere, dass er den Zusammenhang nicht ausführlicher dargestellt hätte oder so. Und das war's. Er hat sich auch persönlich nicht zu Wort gemeldet. Und daraus erwuchs ein riesiger Shitstorm. Das war wirklich groß in den sozialen Medien und die Wellen schwappten dann hinauf bis ins Weiße Haus. Und sehr, sehr verspätet hat sich dann auch Elmar Thewissen in einem Podcast klar entschuldigt. Da hat er nur Anerkennung bekommen. Nur Respekt. Ich habe wirklich ganz wenig negative Reaktionen gefunden. Und meine Erfahrung ist, dass es normalerweise nicht passiert, was man befürchtet. Nämlich, dass dann gesagt wird, ach, der kann man dann ja gar nicht mehr vertrauen und so weiter. Im Gegenteil. Die Leute wollen, glaube ich, wissen, wie es dazu gekommen ist. Und sie wollen auch wissen, wie man tickt, weil sie es dann besser einordnen können. Dann wissen sie halt, okay, das ist jemand, die kommt aus die und der Bubble und die guckt da so und so drauf. Aber sie bemüht sich, diese Brille auch abzunehmen. So. Und mehr kann man, finde ich, von der Journalistin auch nicht erwarten.
Ja, also der Vollständigkeit halber, wir haben das dann richtig gestellt und korrigiert und auch die Meinung des Kollegen nochmal aufgeschrieben. Wir sind jetzt aber nicht, ich habe jetzt nicht einen eigenen Artikel drüber geschrieben, wo ich nochmal über meine eigene politische Ausrichtung und ob die irgendeinen Einfluss auf meinen Journalismus hat oder so reflektiert habe, ne? Das nicht, genau.
Aber ich glaube, dass das genau der Punkt ist, wo der Journalismus noch dazulernen kann und sollte, weil bisher gibt es ja sozusagen nur diese Korrekturspalten. So, ne? Und ich finde, das wirkt immer so, ja, man gibt das jetzt zu, man hat das gemacht und man gibt dem anderen auch irgendwie noch so viel Raum, wie er unbedingt haben will, um das richtig zu stellen, aber es ist halt nicht so richtig offensiv, dass man das irgendwie gerne thematisiert. Und ich glaube, solche Formate wären toll im Journalismus. Also ein Ort, wo man drüber reden kann, dass man Fehler gemacht hat, was nicht so gut gelaufen ist. Das gibt es, finde ich, bisher wenig. So. Und ich glaube, da zu experimentieren, das macht, glaube ich, sogar Spaß. So. Und wird dem Journalismus gut tun.
Ja, dann lass uns das gern mal konkret machen. Also diese Korrekturspalten, die du erwähnt hast, die gibt es ja tatsächlich schon bei vielen Medien. Wir haben jetzt gerade erst aufgeschrieben, dass Bild auch gerade mal wieder so eine Korrekturspalte gestartet hat. Klassisch auch die Anmerkung unter dem Text, wo irgendwie steht, das und das wurde korrigiert, hier haben wir was falsch geschrieben. Aber das, was du jetzt ansprichst, das ist ja irgendwie nochmal vielleicht auch Redaktionslinien zur Diskussion zu stellen oder wie Themenkarrieren verlaufen sind, wie Themen abgehandelt wurden im Laufe der Zeit. Wie könnte das aussehen? Und würde das nicht auch heißen, dass man dann immer auch gleich bereit sein muss, irgendwas komplett zu ändern in der Redaktion, wenn sich dabei rausstellt, irgendwas läuft nicht gut und womöglich auch was ändern, was ich gar nicht ändern kann. Zum Beispiel, ich bräuchte eigentlich mehr Faktenchecker, mehr Personal, mehr Zeit, was auch immer.
Ich finde, ein sehr schönes Beispiel, mit dem ich mich auch im Rahmen des Fellowships beschäftigt habe, ist die öffentliche Blattkritik des Spiegels. Da hat der Chefredakteur Dirk Kurpiewald das Gefühl gehabt, wir müssen transparenter werden, wir müssen auch transparenter mit unseren eigenen Fehlern umgehen und hat dann den Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen im Spiegel den Spiegel kritisieren lassen. Das waren mehrere Artikel, die Bernhard Pörksen geschrieben hat, in der er sich mit der Berichterstattung zur AfD des Spiegels beschäftigt hat, mit der Berichterstattung zum Klimawandel. Ich fand das erstmal einen sehr, sehr mutigen Schritt, zu sagen, wir lassen das zu. Und dazu gehörte auch der Deal, dass der Text nicht redigiert wurde. Der wurde so veröffentlicht, wie Bernhard Pörksen ihn geschrieben hat. Darüber habe ich auch mit Bernhard Pörksen gesprochen. Das war also wirklich so. Und die Texte sind ganz unterschiedlich ausgefallen, manche oder viele sehr differenziert, nicht vernichtend, aber manche haben auch richtig wehgetan. Zum Beispiel die zur Berichterstattung zum Klimawandel. Und da hat Bernhard Pörksen der Redaktion schon nachgewiesen, dass sie da über viele Jahre lang viel verharmlost haben und dass dafür auch ganz bestimmte Redakteure verantwortlich waren. Und ich habe mit der Kurpiewald auch drüber gesprochen, wie er das dann dem Kollegen erzählen musste, der zwar nicht namentlich genannt wurde, aber von dem man schon herauskriegen kann, wer gemeint ist. Er hat dann auch davon erzählt, dass er diesen Moment als einen Moment menschlicher Größe wahrgenommen hat, weil der Kollege gesagt hat, okay, das ist unangenehm, aber da hat er einen Punkt, das akzeptiere ich. Ist nicht schön, aber ich akzeptiere es. Ich glaube, dass so ein mutiges Format ganz unterschiedliche Signale sendet. Erstens ändert es die Fehlerkultur in so einem Laden. Wenn der Chef sagt, wir reden jetzt über unsere Fehler, ist das, glaube ich, das Beste für die Fehlerkultur, was einer Redaktion passieren kann. Es führt zweitens dazu, dass man auch merkt, okay, da wird jetzt jemand in Anführungsstrichen an den Pranger gestellt und ihm wird gesagt, da hast du einen Fehler gemacht. Aber es führt nicht dazu, dass der Typ irgendwie seinen Posten verliert oder beim Spiegel rausgeschmissen wird. Im Gegenteil, der Chefredakteur hat gesagt, das war ein Moment menschlicher Größe, das rechne ich dem hoch an. Und ich glaube, es setzt auch ein Signal an die Leserinnen und Leserinnen, dass man bereit ist, sich mit den Fehlern zu beschäftigen. Und das heißt nicht, dass diese öffentliche Blattkritik jetzt, wie soll ich sagen, der Weisheit letzter Schluss ist. Das ist natürlich Journalismuskritik auf sehr hohem Niveau, zum Teil auch relativ abstrakt. Bernhard Pörksen ist eben Medienwissenschaftler, das holt sich ja nicht jeden ab. Aber da hat jemand mal einen Anfang gemacht.
Wenn man zum Spiegel auf die Seite geht und sich diese Medienkritiken von Bernhard Pörksen aufruft, dann sieht man als erstes Lesezeit 15 Minuten oder so. Also das sind schon echte Riemen. Das ist, glaube ich, was in der Branche wahrscheinlich sehr wahrgenommen wird. Aber jetzt mal, wenn man an die Menschen denkt, die Journalismus einfach konsumieren, mit der Branche nichts zu tun haben, ich glaube, da lesen das vielleicht nicht so viele, sondern da wäre so das Schlachtfeld oder der Ort des Austauschs eher die sozialen Medien, oder? Also das wäre der Punkt, wo Kritik schnell aufkommt und wo dann JournalistInnen schnell entscheiden müssen, ist die berechtigt oder nicht? Und wenn sie berechtigt ist, weil wir haben einen Fehler gemacht, wie gehen wir damit jetzt um? Was waren da deine Gedanken, wie das da noch besser laufen kann? Da habe ich das Gefühl, da ist sehr schnell Verteidigungshaltung, Abwehrhaltung. Und ich will mich damit von auch nicht frei machen. Das ist ein blödes Gefühl, wenn man viel Arbeit in den Text gescheckt hat und dann sagt einer, da hast du aber eine Bezeichnung falsch verwendet oder einen geschichtlichen Zusammenhang nicht gecheckt. Und dann merkt man, ach ja, stimmt.
Ja, ich glaube, es braucht beides. Ne? Ich glaube, es ist irgendwie, dass man das nicht gegeneinander ausspielen sollte. Auch diese 15 Minuten Lesezeit-Artikel von Bernhard Pörksen sprechen Leute an. Aber klar, man muss auch online reagieren, man muss schnell reagieren. Und auch, um das mal ganz klar zu sagen, ne, wir sollten jetzt nicht immer zu Kreuze kriechen, nur weil uns irgendwer was vorwirft. Ne? Wenn wir keinen Fehler gemacht haben und wenn die Kritik unberechtigt ist, dann sollte man das natürlich glasklar benennen. Aber eine Erkenntnis, die ich interessant finde, ist, egal ob man einen Fehler zugibt oder ihn bestreitet, es hilft immer, wenn man das ausführlich begründet. Wenn man den sagt, warum man sich sicher ist, dass es richtig ist, oder wenn man einen Fehler gemacht hat, wie es dazu kam und warum dieser Fehler passiert ist.
Also ich meine, das ist ja, glaube ich, eine Erkenntnis, die wir beide teilen. Also ich in meiner Arbeit als Redakteurin bei Übermedien und du jetzt in deiner Beschäftigung, dass die meisten Fehler eben nicht passieren, weil irgendjemand manipulieren wollte oder eine bösartige Absicht hat. Es waren einfach an dem Tag nicht so viele Leute in der Redaktion. Es musste schnell gehen. Klar, auch dieser ganze wirtschaftliche Druck dahinter. Aber wenn du jetzt sagst, Gründe bitte dazu schreiben, wenn ich jetzt das dritte Mal unter einen Text schreiben muss, sorry, es waren wieder Leute krank und wir waren zu dünn besetzt und dann musste es schnell gehen, weil wir haben eine Vorgabe, wie viele Artikel heute raus müssen. Ich rede nicht von Übermedien, haben wir keine Vorgabe, aber jetzt mal so, dann denkt sich doch der Leser, die Leserin irgendwie beim fünften Mal, na, die sind aber schlecht besetzt, so professionell scheint es da in dem Saftladen nicht zu laufen. Dann suche ich mir doch was anderes. Also das würde ich jetzt mal vermuten, dass das so läuft.
Ja, also natürlich, wenn man ständig Fehler macht und immer wieder sagt, tut mir leid, wir sind unterbesetzt, wir können es nicht anders, das wirkt natürlich nicht so. Man muss schon eine Erklärung und vielleicht auch Konsequenzen daraus ziehen. Also wenn man zum Beispiel schreiben würde, wir sind unterbesetzt, da passieren solche Fehler, wir ziehen da jetzt daraus die Konsequenzen und veröffentlichen ein bisschen weniger. Oder auch ganz ehrlich, wenn du willst, dass sich das ändert, bitte abonnier uns, dann haben wir mehr Personal, um jemanden einzustellen.
Wow, okay, das ist schon, auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen, das quasi zu drehen und zu sagen, du bist ein bisschen mitschuld, weil du hast bis jetzt kein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen. So klingt es jetzt ein bisschen.
Naja, ich finde schon, dass man das den Leuten sagen kann, so, weil die wissen das oft nicht, unter welchem ökonomischen Druck der Journalismus steht. Die haben auch häufig das Bild eines sehr privilegierten Berufes. Wir haben ja auch so ein bisschen die Attitüde, wir erklären von oben herab und so weiter. Wir treffen uns mit den Mächtigen dieser Welt und so weiter. Und dass da der Eindruck entsteht, denen geht's eigentlich irgendwie gut. Ich kann doch erwarten, dass die irgendwie Arbeit anständig machen. Das ist, finde ich, schon ein Punkt, den man erklären muss, dass ein Grund für Fehler auch der ökonomische Druck ist, unter dem wir stehen. Das ist einfach so. Und für mich ist die Beschäftigung mit den eigenen Fehlern, glaube ich, vor allem eine Tür, die man aufmacht. Ein Gesprächsangebot schaffen. Lass uns drüber reden, warum das passieren könnte. Und am Ende das nutzt, um den Leuten unsere Arbeit transparenter zu machen. Und ich glaube, wenn sie besser verstehen, unter welchen Bedingungen wir arbeiten und wie sehr wir uns anstrengen, das gut zu machen und weshalb es dann trotzdem nicht immer richtig gut wird, sind die allerwenigsten Leute davon abgefuckt und sagen, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben.
Lass uns zum Schluss mal noch das konstruktiv drehen. Du bist jetzt gerade so ein bisschen raus. Du wirst aber wahrscheinlich, denke ich, als Journalist auch weiterarbeiten und auch wieder recherchieren gehen. Hast du jetzt da was draus mitgenommen, wie du ganz persönlich anders zu deinen Fehlern stehen willst? Also ich denke jetzt gerade noch mal zurück an den jungen Wirtschaftsredakteur, der lieber nicht sagt, dass er da einem Unternehmer mit falschen Tatsachen aufgesessen ist, oder den Journalisten, der in der Zeitredaktion nicht sagt, Moment mal, ich sehe das ganz anders als ihr, ich nehme das anders wahr, seid ihr sicher, dass ihr die Geschichte so drehen wollt? Würde das heute nochmal so passieren?
Also ich glaube, spätestens jetzt nach diesem Fellowship kann es nicht mehr passieren. So, weil wenn ich mich so lange so intensiv mit dem Thema beschäftige und dann das nächste Mal das Gleiche mache, dann kann ich mir, glaube ich, nicht mehr in den Spiegel gucken. Und ich bin natürlich jetzt auch ein paar Jahre älter und da glaube ich schon, dass ich da heute anders handeln würde und einfach sagen würde, ja, scheiße, in dem Punkt lag ich einfach nicht richtig, bin ich dem Typen auf den Leim gegangen. Ich hoffe natürlich, dass ich ihm nicht mehr auf den Leim gehen würde, aber wenn es dennoch passiert, dann würde ich den Fehler auch zugeben. Das ist schon eine Erkenntnis, die ich mit rausnehme, dass ich auch einfach am Ende auch nicht so gesehen werden will. Ich möchte nicht dieser rechthaberische, ich erkläre euch die Welt von oben und ich liege nie daneben und wenn ihr irgendwas sagt, dann hetze ich die Anwälte auf euch. So, am Ende möchte ich dieser Mensch auch einfach nicht sein. Im Privaten ist man ja auch nicht so, wenn einem jemand sagt, du, ich glaube, das war nicht so richtig gut, was du da gemacht hast und so, dann ist man ja auch nicht so, dass man sofort irgendwie dicht macht und sagt, doch, das stimmt aber alles so und so. Ich glaube, wenn wir so ein bisschen mehr da im Beruflichen, auch so ein bisschen sanfter, wie wir es im privaten Umfeld ja auch sind, dann macht uns das am Ende auch einfach sympathischer.
Jetzt gehören du und ich aber wahrscheinlich auch zu den Vielreflektierern in dieser Branche, die auch tendenziell 3 schlaflose Nächte haben, wenn sie das Gefühl haben, es stimmte irgendwas nicht ganz oder da war ich nicht ganz, bin ich meinen Maßstäben nicht gerecht geworden. Am Ende entschuldigen sich dann vielleicht immer die, die sowieso schon mit bestem Gewissen und Wissen und Full Force das Beste geben im Journalismus, aber auch nur Menschen sind. Und die, die wirklich manipulieren oder Dreck am Stecken haben, die kämen gar nicht auf die Idee, oder? Das also ist so die Gefahr, wo ich gerade ein bisschen drüber nachdenke. Wir kriechen dann zu Kreuze für jeden Mini-Fehler und andere Medienakteure, die fahren weiter ihren Schuh.
Ich glaube, wenn Leute ihre Fehler nicht selber thematisieren, dann sind wir Journalisten auch aufgefordert, ihre Fehler zu thematisieren. So, auch das ist ja im Moment so, dass Journalisten, also ich meine, ihr macht das so, das ist ja eure Kernkompetenz, aber auch das passiert wenig im Journalismus.
Ja, genau, das ist natürlich unsere Kernkompetenz und unser täglich Brot und führt natürlich dann wiederum auch andersrum dazu, dass wenn ich für Übermedien was schreibe, ich mir denke, okay, das muss jetzt sitzen, ne? Ich kann nicht die ganze Zeit mit dem Zeigefinger auf andere Leute zeigen und da war es nicht sauber, dann muss mein Text halt auch 120%ig richtig sein. Also den Druck kenne ich schon auch.
Das ist ein guter Druck.
Hast du zum Schluss einen konstruktiven Vorschlag? Vielleicht auch für all die, die keine Journalistinnen und Journalisten sind. Was können wir alle tun, um irgendwie dieses Fehler machen und aus Fehler lernen, so ein bisschen mehr zu akzeptieren, offener mit Fehlern umzugehen, ein bisschen den Hass und die Wut auch rauszunehmen, wenn Leute Sachen falsch machen?
Also ich habe das Gefühl, dass diese polarisierten Debatten ganz, ganz vielen Menschen total quer liegen. Fast alle empfinden das als unangenehm, dass wir uns irgendwie nur noch anschreien und so unversöhnlich sind und so. Das sind wir ja im Privaten gar nicht so, aber die öffentlichen Debatten.
Die meisten nicht, genau.
Die meisten nicht, manche natürlich auch da, aber die öffentliche Debatte wirkt schon oft sehr polarisiert. Ich glaube wirklich, dass das Eingeständnis von eigenen Fehlern eine der wirksamsten Waffen gegen die Polarisierung ist. Wenn man selber sagt, boah, da lag ich falsch, da habe ich einen Fehler gemacht, dann ist es ganz schwer, hinterher draufzuhauen und weiter wütend zu sein. Das nimmt so viel Wind aus dem Segel. Sich das bewusst zu machen und vielleicht so als ein bisschen auch positiven Anreiz, es einmal auszuprobieren, vielleicht einfach einmal machen und gucken, was für eine Reaktion kommt. Weil meine Prognose ist, die Reaktion wird gut sein und es wird sich gut anfühlen, so ähnlich wie bei meinem Auftritt auf der Republika.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch von deinen Fehlern heute hier erzählt hast, Felix Rohrbeck.
Sehr gern.
Es ist immer einfacher, über die Fehler von anderen zu sprechen. Deswegen fand ich es gut, dass Felix und ich beide auch über eigene Fehler gesprochen haben. Es gibt angenehmere Themen, aber am Ende hat es gar nicht wehgetan. Wir haben an mehreren Stellen im Gespräch Studien erwähnt. Es ging auch um die Geheimplanrecherche von Korrektiv. Die haben wir bei Übermedien ausführlich kritisiert. Alle Links und weiteren Infos dazu packe ich euch in die Shownotes. Und auch bei den anderen Folgen von Nice und Nötig findet ihr einiges Material zum Weiterlesen. Das war Folge 6 und damit die letzte Folge in dieser Staffel von Nice und Nötig, dem Podcast für gute Ideen von Übermedien. Hört gerne auch in die anderen Folgen rein, bewertet sie, empfehlt sie weiter. Ganz besonders aber freue ich mich, wenn ihr euch direkt bei mir meldet. Habt ihr Lust auf eine zweite Staffel? Wenn ja, welche Themen interessieren euch besonders? Schreibt mir einfach eine Mail an annika@übermedien.de oder ihr könnt auch gerne über die Übermedienkanäle in sozialen Medien schreiben, zum Beispiel bei Instagram, bei Blue Sky oder auch bei Mastodon. Wir bei Übermedien sind die, die genauer hinschauen. Wir decken Fehler in der Berichterstattung auf, wir erklären die Hintergründe und wir zeigen, was daran für euch wichtig ist. Deswegen am Ende noch ein besonderer Tipp. Wir haben gerade unseren kostenlosen Newsletter gelauncht. Wenn ihr also Lust auf guten Journalismus habt, aber Medien nicht einfach alles glauben wollt, dann abonniert doch am besten Der Überblick. Da bekommt ihr einmal in der Woche Antworten auf eure Fragen. Mehr Infos dazu auf übermedien.de. Lisa Krähe hatte die Redaktion dieser Folge. Die Musik kommt von Alexander Graf. Ich bin Annika Schneider und ich danke euch für eure Zuhörzeit. Tschüss!